Vom Mysterium des Morgenlandes. Wo Licht eine Dunkelheit erleuchtet, dort wird man in der Umgebung des Lichtes auch Wärme gewahren, aber nur in des Lichtes räumlicher Nähe und nicht etwa überall dort, wohin seine Strahlen Erhellung bringen. So ist es auch Folge des auf dieser Erde an einer bestimmten Stelle fixierten geistig-substanziellen Tempels der Ewigkeit und des an dieser, seiner Stätte seit Jahrtausenden vollzogenen geistig-seelischen Geschehens, dass von solcher Lichtquelle her eine ganz unbeabsichtigte, aber aus der Natur der Dinge auch unvermeidbare Influenz geistiger Art auf die geografischen Umkreise ausstrahlte und ununterbrochen weiter ausstrahlen muss. Da nun die erwähnte Stätte inmitten der höchsten Berge der Erde liegt und diese Berge tektonisch den sehr weiträumigen geografischen Mittelpunkt Asiens bilden, so ist es gewiss nicht verwunderlich, wenn aus dem erdenkörperlich unzugänglichen Ort der allerintensivsten geistigen Geschehnisse im Lebensbereich dieses Planeten her die Schwingungen in der kompakten Konsistenz geistiger Substanz, die alldorten erregt werden, sich noch über beträchtliche räumliche Kreise jenes Erdteiles hin fortpflanzen, bis sie allmählich zum Ausschwingen kommen. Diesen mächtigen und relativ weithin wirkenden geistig-substanziellen Ausstrahlungskreisen danken die Völker Inner-, Ost- und Südasiens ihre Neigung zu seelischer Bereitschaft, Übersinnliches in das seelische Bewusstsein aufzunehmen und so manche Wirklichkeitserahnung, die man anderwärts vergeblich suchen würde. Man darf jedoch aus dieser Tatsache gewiss nicht folgern, dass darum jeder Asiate, der das Abendland bereist, ohne weiteres religiösen Geheimnissen aufgeschlossen gegenüberstehe oder gar im Besitz hoher geistiger Erkenntnisse sei. In allen Gegenden Asiens gibt es, ebenso wie in Europa und den anderen Weltteilen, verquälte Skeptiker, frivole Spötter, laue Halbgläubige und vor allem ein Heer von Anhängern irgendeines Aberglaubens, wobei es nicht einmal der Wahrheit entspricht zu sagen, dass nur in Asien der Aberglaube gleich dem Bambus in den Dschungeln wuchere. Es gibt aber, wie überall in der Welt, so auch in Asien, tief innerliche Naturen, die bei alledem ihr Genüge nicht finden können, wohl aber den Drang in sich fühlen, die Isolation in sich zu beseitigen, die sie von der bewussten Wahrnehmung ihrer eigenen Daseins- und Lebensursache scheidet. Dass Jahrtausende hindurch so geachtete Menschen die substanziellen geistigen Schwingungen zu empfangen vermochten, die von einem ihnen räumlich relativ nahen Punkte der Erdoberfläche her ausstrahlten, als Begleiterscheinung der von da über alle Welt hin ausgesandten geistigen Erleuchtungs- und Hilfebotschaften, wurde Ursache der Entstehung jener alles geistige, aber auch unzählige pseudogeistige Erscheinungen bejahenden Atmosphäre, die dem gleichfalls das Bleibende in aller Erscheinung Wandel suchenden Nicht-Asiaten so geheimnisvoll und unfassbar erscheint. In unseren Tagen hat diese Atmosphäre, die ehedem auch den ihr von Hause aus fernstehenden Islam in ihre Bereiche zu ziehen vermochte, sowie er in ihre geistig gegebene, geografisch bestimmbare Zone kam, sehr viel von ihrer lichtenden Wärmekraft verloren. nicht weil die Strahlungen geringer geworden wären, sondern weil außerasiatische Einflüsse ihre zersetzende Wirkung selbst bis in die Kreise der hochbegabtesten asiatischen Religiösen hineintragen und somit die Zahl derer vermindern, die jene unerschütterbare Ruhe in sich zu bewahren wissen, die Vorbedingung des Empfindens der substanziellen geistigen Ausstrahlungen aus dem Orte des geistigen Tempels der Ewigkeit auf Erden ist. Nach wie vor aber ist das Auftauchen so vieler der geistigen Wirklichkeit entsprechenden Vorstellungen, die man vergeblich in anderen Erdteilen suchen würde, auf die räumliche Nähe unerhörten Offenbarens ewiger Geistesgewalt zurückzuführen, deren Influenzen in den Seelen der Befähigten sich auswirken. Es verdirbt im Grunde nur wenig, dass diese Auswirkungen zumeist in Seelengärten buntblühenden Aberglaubens stattfinden, denn der Aberglaube wird so noch zu einem positiven Träger einer irdischen Bildgestaltung der ewigen Wirklichkeit. Sehr im Irrtum aber wäre jeder Nicht-Asiate, der sich einfallen lassen wollte, er brauche bloß die nächste Schiffsgelegenheit zu benutzen und dann von einem indischen Hafenplatz aus nach Simla oder Darjeeling hinaufzufahren, um dort die geschilderten Ausstrahlungen in reichlicher Fülle zu empfangen. Ganz abgesehen davon, dass er auch auf Ceylon, auf den Inseln des malaysischen Archipels, in China und Japan diesen Ausstrahlungen noch keineswegs entrückt wäre, könnte er sich an allen diesen Orten zwar in die schönste Selbstsuggestion versetzen, ohne es auch nur zu ahnen, aber niemals könnte ihm empfindungsnahe kommen, was selbst der durch unzählige Generationen im eigenen Blute dafür vorbereitete Asiate erst empfinden, lernen muss, in einer über alle westlichen Begriffe harten und viele Jahre währenden, erbarmungslos alle Selbsttäuschung ausrottenden Lehrzeit. Auch die wenigsten Orientalen haben sie wirklich durchgemacht. So billig, wie sich der Nicht-Asiate die Erlangung des Aufschlusses verborgener Empfindungsorgane vorstellt, nachdem er kaum von der Möglichkeit solcher Selbstentwicklung hörte, ist sie wahrhaftig nicht. Nur wer keinerlei Zugang zu der Art der hier nötigen Vorbereitung hat, kann auf den Gedanken kommen, eine Wahrnehmungsfähigkeit, für deren Erlangung unzählige Leben im Orient gelebt werden, für die jede Mühsal ertragen und jede der zuweilen auferlegten Selbstpeinigungen ohne Bedingungen und Vorbehalte stolz und tapfer erduldet wird, lasse sich auch für den Unvorbereiteten durch eine stimmungsmäßige Aufnahmebereitschaft fast mühelos erreichen. Von dem maßlosen Hochmut, der ernstlich annimmt, der Orientale mache sich diese Dinge ganz unnötig schwer, weil er ja nichts ahne von den Erkenntnissen westlicher, moderner Psychologie, sei hier weiter nicht die Rede. Solcher ahnungslose Dünkel steht noch tief unter jenem Vulgär-Okkultismus, der den seinen Unverfroren einzureden sucht, sie vermöchten alles das, was der orientalische Religiöse erringt und wofür er den Einsatz seines Lebens wagt, durch eine tagtäglich wiederholte Reihe aller Wirklichkeit widersprechender, glaubensbetonter Behauptungen aus der Tiefe des Gemüts heraus zu erlangen. Wahrhaftig, es hält sehr schwer, ein Mensch aus den ältesten Kulturbereichen der Welt zu sein und dennoch den fantastischen, nach jeder Seite dehnbaren Aberglauben westlicher Zivilisation nicht zu belächeln.